Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben und heute ist auch wieder mal der Markus dabei. Hi Markus.
Hi Rafa.
Hallo. Ja Markus, ich wollte heute über Glaubenssätze sprechen. Ist das ein Thema, was dich auch interessiert?
Auf jeden Fall. Ich laufe mit so vielen Glaubenssätzen rum.
Ja? Geht das nicht weg irgendwann?
Ja, ich vermute mal, dass das immer weiter integriert wird, ja, und dass ich dann irgendwann den Glaubenssatz halt schon so mitbekomme und dann irgendwie bewusst bin und ihm nicht mehr folgen muss. Ne? Ich weiß nicht, ob das jemals weggeht, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also meine Erfahrung ist, manche sind, also jetzt bei meinen Glaubenssätzen so, also manche haben sich verändert, also nee, die haben sich überhaupt nicht verändert, die verändern sich null, aber sie haben... Sie haben nicht mehr so einen Eingriff auf mein Leben. Also zum Beispiel, ich gehöre nicht dazu, ja, wenn ich mich abgelehnt fühle von Menschen. Das hat sich total verändert. Also ich glaube, ich kriege es mit, dass ich gerade so ein Gefühl bekomme. Es kommt viel, viel seltener vor. Ich bekomme es dann mit. Aber das war, glaube ich, nicht der. Der Grund, dass es sich verändert hat, kam bei mir durch die körperorientierte Therapie.
Dadurch inwiefern?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also was ist da passiert? Also da entstand Bewusstsein dafür. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dieses Bedürfnis in mir gibt. Das habe ich lange Zeit verleugnet. Ich habe die Erfahrung
und dann habe ich die wonach
angenommen werden. Also weißt du, selbst das war nicht mal in meinem System. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich angenommen werden will, dass mir das halt wichtig ist. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Idee, die ich davon habe, dass die anderen mich blöd finden oder was auch immer, nicht stimmt. Und das passierte tatsächlich dann live im Geschehen, indem ich vielleicht ja einfach ein paar Sachen anders gemacht habe dann auch, ne? Und mich, ja, über die Erfahrung, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, ne? Erfahrung, dass es die neuen Erfahrungen sind, die peu à peu die Verschaltungen im Nervensystem verändern.
Ja, genau. Was ich dabei wichtig finde, ist halt die Kombination, bei dir ist das ja passiert, im Zusammenhang mit körperorientierter Prozessarbeit.
Genau.
Und körperorientierte Prozessarbeit führt natürlich über die Zeit dazu, dass dein Schutzpanzer gelöst wird und du viel mehr in dich reinlassen kannst. Und dadurch, dass du mehr in dich reinlassen kannst, kannst du dann womöglich die Realität sehen, dass da lauter dir zugewandte, freundliche Gesichter sind. Jemand, der jetzt, sagen wir mal, noch relativ am Anfang steht mit sowas, der noch nicht viel in sich reinlassen kann, der würde sagen, selbst wenn alle sehen können, dass sie diesem Menschen jetzt zugewandt sind. Also das Setting ist ja, da gibt's einen Kreis, ne? Und in diesem Kreis stehst du jetzt, machst irgendeine Arbeit, vielleicht mit jemand anderem zusammen oder nur mit dem Therapeuten. Und das führt dann eben dazu, dass der Therapeut dann irgendwann sagt, schau dich doch mal im Kreis um und guck mal, was du siehst. Und jemand, der jetzt innerlich noch total zu ist, noch mit seinem Panzer noch total zu ist, der ist noch so von diesem Glaubenssatz eingenommen, dass der gar nicht sehen kann, was die Realität ist. Das heißt, das stülpt sich wie drüber. Die lächeln den alle an und so. Und er denkt womöglich, ja, die spielen hier alle nur. Die tun alle nur so, als ob. Ja, das heißt, das System versucht, sich innen drin stabil zu halten und versucht immer wieder, das zu reinszenieren, was irgendwann in der Prägezeit entstanden ist. Und das hat natürlich viel mit dem Körperpanzer zu tun auch. Wenn der jetzt schon relativ gelöst ist, dann kannst du so eine Erfahrung eben viel eher in dich reinlassen. Das ist ja auch das Ding, wir kennen ja das Floating vom Gopal. Ja, Gopal macht ja im Prinzip im Floating genau das. Der hilft dem Klienten dabei, dass der tief erkennen kann, mit was für einer Überzeugung er da gerade unterwegs ist. Ne, bei Gopal sind das halt so ganz runtergebrochene, basale Bewegungen, nämlich, dass ich angegriffen werde oder dass ich verlassen werde, könnte man grob sagen. Und wenn jetzt eben das Schutzsystem noch so stark ist im Körperpanzer, dass das nicht reingelassen werden kann, dann wird derjenige irgendwie so, das ist dieses Bottom-up-Hijacking, ja, das halt praktisch aus den Körperreaktionen, das in den Kopf geht und im Kopf wird dann praktisch die Geschichte wiederhergestellt. Dann führt das dann dazu, dass der sagt, ja, der andere hat zwar gesagt, dass er mir total zugewandt ist und ich sehe auch da, dass er irgendwie sagt, der hat irgendeine bestimmte emotionale Regung, er wird vielleicht traurig oder irgend sowas, aber das bewirkt bei mir gar nichts, weil ich dann wieder hier mit meinem Kopfding davon ausgehe, dass der mich manipulieren will gegenüber. Ne? Und manipulieren fällt in die gleiche Kategorie wie angreifen, wie angegriffen werden. Ja, und dann kann er das womöglich nicht reinlassen. So, und das passiert ja bei Gopal, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe jetzt lange kein Floating mehr mit dem mitgekriegt. Ich kriege jetzt demnächst mal wieder eins mit. Aber die Floatings, die ich damals mitgekriegt habe mit ihm, die waren halt auch manchmal so, dass der Klient es einfach nicht geglaubt hat. Und dann hat diese, irgendwann war die Zeit zu Ende und dann konnte man da nicht weitermachen an der Stelle. Ja, so, das heißt, es hat sich dann meistens so ein bisschen was irgendwie verändert schon, aber es ist halt nicht komplett durchgelaufen. Ne? Und das stelle ich mir vor, also das ist jetzt so meine Erklärung dafür, das sind halt Menschen, die noch so einen starken Körperpanzer haben, dass das einfach noch nicht so weit ist. Ne? Und in deinem Fall jetzt, durch die jahrelange prozessorientierte Arbeit, ja, wahrscheinlich der Körperpanzer schon sehr aufgelöst gewesen ist und dann konntest du das wirklich in dich reinlassen. Ich meine, ich kenne das ja auch von mir. Mm. Also ich habe es ja auf einem deiner Seminare noch gehabt, ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da war so eine Frau, die dann wirklich, die hat sich voll geöffnet, ja, und die war total liebevoll, ja. Und ich konnte davon so gut wie nichts reinlassen. Mm. Na, bin ich da das lebende Beispiel an dieser Stelle, ja.
Ich kann mich an die Situation gerade nicht mehr erinnern.
Ja, okay. Ich meine, wir hatten ja auch mehrere Seminare miteinander und von
genau, daher, du warst ja ein paar Mal da.
Kannst du ja auch nicht alles merken.
Nee. Ich weiß aber noch ein paar Sachen von dir. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich alles von dir weg ist. Das ist nicht, aber da ist mir nicht hängen geblieben. Ja, Körperpanzer. Ist es noch aktuell? Sagt man noch Körperpanzer? Ich mag den Begriff.
Ja, ich meine, ich kenne den natürlich aus der Arbeit mit unserem gemeinsamen Therapeuten, ja, so das.
Ja, ist halt auch, kommt,
ne, ich weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen altbacken ist, ob man den noch verwendet. Ich habe keine Ahnung, ist mir egal. Also ich kann damit was anfangen mit diesem Begriff.
Ja. Ja. Ich habe halt, die Begrifflichkeiten haben sich ja verändert. Also zum Beispiel die Körpertypen, die damals bei der Bioenergetik, also Alexander Lone, entstanden, ne, wie Schizoid, Masochist, Oral, Psychopath, Rigide und so weiter. Hm. Nicht und so weiter, das sind sie eigentlich alle. Die wurden ja heute, oder ja, also wurden von Lawrence Heller, von Nahm, ja umbenannt. Ich denke, das ist die gleichen, oder ich habe es erkannt und gesehen und es wurde mir auch bestätigt, dass es eigentlich die gleichen Verhaltensmuster, Verletzungsmuster sind wie in der Bioenergetik, aber sie haben andere Titel. Also der Schizoide hat eine, also der spricht von Überlebensstrukturen und nicht von Körperpanzern. Und Schizoid ist zum Beispiel Kontakt-Überlebensstruktur oder Oral-Einstimmungs-Überlebensstruktur. Mhm. Und man spricht auch nicht mehr von, oder er spricht nicht mehr von Abwehrmechanismen, sondern Schutzmechanismen. Mhm. Und ich fand das, am Anfang fand ich das befremdlich, weil ich dachte, okay, so what? Also das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Um was geht's? Aber als ich dann so ein bisschen mich länger mit auseinandergesetzt habe, dann dachte ich, das ist doch, ich finde das doch schön, weil diese klinischen Begriffe wie schizoid, oral und so weiter, die haben so wirklich was Gestörtes, Krankes. Und wenn die Betonung aber liegt auf Überlebensmechanismen, dann entspricht es auch mehr der Realität, finde ich, nach dem, was man heute so weiß.
Klar.
Und hat, ja, würdigt das einfach mehr, ne? Diese Überlebens- und Anpassungsstrategien, die wir als Kinder uns aneignen, um zu überleben.
Ja.
Und genau, Abwehrmechanismen hat halt auch sowas von, lass mich in Ruhe. Ich meine, das ist ja auch, wie es wirkt, wenn man jemanden sieht, der in einem Abwehrmechanismus ist, ne, der will einen nicht dranlassen. Es hat dann so eine Form von, hat sowas Ablehnendes halt, ne? Aber wenn du von einer Schutzstruktur sprichst oder Schutzmechanismus, ja gut, das ist schon sehr nah dran. Aber
wir hatten das Thema schon mal. Ich erinnere mich dran, dass wir das in irgendeiner Aufnahme mal drin hatten. Da habe ich auch schon gesagt, dass mir das Überlebensmechanismus, Schutzmechanismus, ja, sowas, dass mir das viel besser gefällt, als zu sagen, es ist eine Abwehrstrategie. Ne? Ich finde das schöner. Mhm. Ich bringe das jetzt nicht unbedingt mit diesem Körperpanzer in einen Kontext rein, obwohl es irgendwo so eine Verwandtschaft gibt, ja. Es ist einfach Körperpanzer ist für mich einfach der Versuch, auf einer körperlichen Ebene zu beschreiben, wo hängt da noch was, ne? Und wenn wir das Floating nochmal nehmen, im Floating ist das Standard, ja. Also der Therapeut im Floating schaut sich den Klienten an und wie der reagiert auf das, was sein Gegenüber ihm da sagt, ja. Und der sieht natürlich, dass im Körper ganz viel Anspannung ist. Und wenn da was durchläuft, dann verändert sich die ganze Physiognomie. Dann verändert sich das Gesicht, die Gesichtsmuskeln, alles verändert sich dann. Das Gesicht wird weicher, der Körper lässt mehr los. Da, wo die Schultern vielleicht noch angezogen sind, da ist auf einmal so ein Loslassen, ne? Das ist alles das, ne? Und ich sag mal, das ist für mich so unter diesem Begriff Körperpanzer, ne? Also diese ganze Muskulaturgeschichte, dass da festgehalten wird, ne? Und dann sieht man ja auch, wenn das losgelassen wird, dann kommen auf einmal die Emotionen. Ne, dann wird auf einmal geweint, dann ist man auf einmal berührt und. Ne?
Ja, ich wollte noch sagen, also der Haupteffekt von der Geschichte über den Glaubenssatz, was ich dir gerade geteilt hatte, also die hauptsächliche Kraft war tatsächlich das Erkennen meines unterdrückten Bedürfnisses im Moment. Mhm. Zu erkennen, dass ich dass ich ein Bedürfnis in mir unterdrücke, das war meiner Meinung nach, hatte den stärksten Einfluss darauf, dass sich verändert hat.
Ja, schön.
Ja.
In Radical Honesty gibt es da so eine Übung, die immer wieder gemacht wird, die heißt, ich mache gerade das und das, aber eigentlich möchte ich. Ja, das ist so. Das geht so genau in diese Richtung rein, was du da gerade sagst, ja. Ne? Also, ich tue gerade so, als wenn ich total erhaben wäre, aber eigentlich fühle ich mich gerade schwach und hilflos.
Ja, sehr geil.
Ne? So war's, ne?
Das ist aus der radikalen Ehrlichkeit.
Nee, das, ja, ich sag dann, ja, radikale Ehrlichkeit wäre jetzt halt die deutsche.
Also Radical Honesty.
Also ich nenne es dann wirklich Radical Honesty, weil das halt so das Wort ist, mit dem ich in Kontakt gekommen bin darüber. Ne?
Ja.
Und da habe ich halt solche Übungen immer wieder getroffen. Ne? Das wurde dann so reihum gemacht. Ne? So, jeder sagt das einmal zu dem anderen und dann der wieder zum nächsten und so im Kreis. Ne? Und daraus
super.
Ergeben sich dann irgendwelche Dynamiken, ne? Und dann ist der Raum offen. Ne? Da braucht man auch nichts lange mit Eis brechen und so. Ja, das kommt dann so relativ schnell ins Fließen. Durch so eine einfache Sache. Ja.
Ja.
Dass man sich einfach mal, weil wenn man diese Aufgabe gestellt bekommt, ja, so, ich soll jetzt genau das sagen, ja, was mache ich hier gerade und was will ich denn eigentlich? Ne? Das ist so schön, auch im Zusammenhang mit deinem Bedürfnis. Ne? So.
Ja.
Ne? Ne, ich, was weiß ich, ich lächle gerade nonchalant, eigentlich möchte ich aber dazugehören.
Ja, ja, oder in meinem Fall konkret, ich tue so, als geht ihr mir alle am A vorbei, aber eigentlich möchte ich, dass ihr mich seht und aufnehmt.
So, ja, genau. Ja. Genau.
Ja, es ist toll. Also das nehme ich mit. Das machen wir bei meinem nächsten Seminar.
Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Also,
ja, das ist ein schöner Einstieg.
Ich kann total empfehlen, und vielleicht hast du ja mal Bock, das mal mit mir gemeinsam zu machen. So, ich kann total empfehlen, mal so ein Radical Honesty Wochenende mitzumachen, wenn das mal angeboten wird. So, da erlebst du davon alles. Ja, das ist ziemlich, ziemlich cool.
Gerne, gerne. Also ja, das steht schon auch länger auf meiner Wunschliste. Ist auch ein bisschen, ein bisschen, wie soll man sagen? Also ich habe Sachen gehört, die fand ich schon so ein bisschen beunruhigend.
Was? Ja, sag mal. Was?
Ja, also mit Ausziehen zum Beispiel.
Ja, gibt's auch.
Dass man sich nackt zeigt halt, ne?
Ja, gut, das gibt's auch. Ne? Das machen die beim Radical Honesty. Das habe ich jetzt selber so in so einem Setting noch nicht mitgemacht. Ich habe das schon mal in einem anderen Setting haben wir das gemacht. Aber beim Radical Honesty machen die das halt so, wenn die diese 8-Tages-Dinger haben, die wirklich super intensiv sind, dann gibt's, soweit ich das weiß, immer auch einen Tag dabei, wo es ums Thema Scham geht. Mhm. Ne, und dann stellen sie sogar eine Videokamera auf, ja, und dann alle ziehen sich irgendwie aus und ich könnte jetzt eher mal davon erzählen, was ich da gemacht habe, weil das ist halt aus erster Hand, ja, so sonst gerne. Ist halt alles ja nur Hörensagen. Ne? Also was ich mal gemacht habe hier in Köln ist, da gibt's halt so einen jungen Typen, sowas um die 30, der hat so ein 8-Tage Radical Honesty Seminar mal mitgemacht und war sehr inspiriert davon und dann hat er halt angefangen, so kleine Runden bei sich in der WG zu machen, ne, und wir haben das eben auch mal gemacht, dass er gesagt hat, so, heute machen wir mal das Thema Scham. Das war ein Abendding, ne, was wir gemacht haben, ein Abendworkshop. 2,5 oder 3 Stunden nur. Und dann haben wir so die erste Hälfte, haben wir uns dem schon mal so ein bisschen angenähert und dann gab es eine Pause. Und nach der Pause lief dann hier Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Und dann haben wir alle so ein bisschen getanzt und es ging dann darum, dass wir uns dann halt so langsam entkleiden. Und jeder brauchte sich nur so weit zu entkleiden, wie er wollte. War dann nachher so, dass fast alle Männer dann komplett nackt da standen und die Frauen hatten meistens noch ein Höschen an oder vielleicht noch ein BH sogar. Ne? Es gab auch welche, die völlig nackt waren. Und dann ist jeweils einer in die Mitte vom Kreis gegangen. Es war ein Spiegel aufgestellt am anderen Ende und sah sich dann selber im Spiegel und hat dann einfach mal beschrieben, was er an sich schön findet und was er an sich nicht schön findet und so. Und dann gab es halt von den anderen nachher, ja, in diesem Ehrlichkeitssetting gab es dann halt entsprechende Rückmeldungen dazu. Ne? Und das war für mich, war das sehr, sehr, sehr berührend. Also ich habe das als sehr verbindungsstiftend wahrgenommen. Ja, aber ich glaube, sowas kannst du auch erst machen, wenn du schon so ein gewisses Maß an, ich nenne es jetzt mal Traumaarbeit oder Traumaintegration gemacht hast, ja, wenn du dann noch ganz am Anfang stehst, dann wäre das sicherlich gar keine gute Idee, das zu machen, weil du dich wahrscheinlich damit vollständig aus dem Stresstoleranzfenster katapultieren würdest, ja, also wird es voll drüber gehen.
Ja, und sag mal, und aber ich meine, es geht ja um radikale Ehrlichkeit, also nackt sein ist die eine Sache, aber wenn die anderen einen jetzt sagen, wie sie dich sehen, ist natürlich auch nochmal eine andere, und wenn dann die Auflage ist, dass man auch ehrlich ist, dann werden ja keine.
Ja, das ist so ein oft immer wieder gehörtes Missverständnis. Das hat mit Radical Honesty gar nichts zu tun, sowas.
Mhm, okay.
Dieses Radical bei Radical Honesty, das steht nicht für brutal. Das steht für radikal. Und radikal kommt von Radis, von Wurzel. Also radikal heißt, du gehst runter da, wo die Musik spielt. Du gehst dahin, worum es wirklich geht.
Ja.
Und dann geht es nicht darum, dass ich jetzt jemandem sage, du hast aber einen unförmigen Körper, ja, oder sowas. Mhm. Ne? Es geht nicht darum, rauszupusten, was mir da gerade in den Sinn kommt. Das passiert, glaube ich, in nicht gut angeleiteten Runden häufiger mal. Das sind vor allen Dingen wahrscheinlich so diese privat organisierten Runden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im offiziellen Umfeld von Radical Honesty, da wo auch die ausgebildeten, zertifizierten Radical Honesty Trainer sind, da wird das nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Die würden da zwischengehen, ja.
Ich war noch nie in so einer Gruppe mit Radical Honesty, aber ich habe so viele Selbsterfahrungsgruppen gemacht. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, ich meine, ne, da zeigt man sich vielleicht nicht äußerlich nackt, aber permanent innerlich nackt. Und da entsteht einfach so eine Verbindung und Tiefe zwischen den Menschen, dass da ist gar nicht so ein, da ist gar nicht so eine Atmosphäre, um da jemandem so eins, so was Ekliges und Fieses so reinzuwürgen halt. Ne?
Das ist auch mein Erleben. Ist, ja, ja.
Das ist einfach so eine andere Qualität da zwischen den Menschen halt. Ne? Und es geht tatsächlich um tiefer, also das könnte ich mir vorstellen, dass da auch so ist, dass mehr um die tiefer liegenden Themen geht halt, ne? Und
ja,
dann kommt die Scham hoch. Und wenn dann jemand mit der Scham arbeitet und sich dann zeigt und so, dann wird es in der Regel total honoriert und gewürdigt.
Genau. Ja. Und das hängt natürlich was damit zusammen. Also was gibt denn derjenige oder diejenigen, die das Seminar leiten, was machen die für ein Rollenvorbild da rein? Mhm. Ja, wenn die mit einem soliden von Verständnis, Liebe, von Weichheit geprägtem Rollenbild da reingehen, dann wird sich das natürlich auf die Gruppe übertragen und dementsprechend kommt es dann auch erst gar nicht zu sowas. Ne? Also ich würde sagen, wenn sowas im Radical Honesty-Umfeld passiert, dann spricht das gegen den Seminarleiter.
Ja. Ja?
Also da würde ich das zuallererst mal verorten. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt immer 1000 Geschichten, die halt so erzählt werden. Ne? Und ich habe auch diese Geschichten schon häufiger gehört. Und dann gruselt es mich jedes Mal. Und ich denke dann auch jedes Mal, okay, dann haben das aber Leute gemacht, die nicht kapiert haben, worum es bei Radical Honesty geht.
Okay. Also Radical Honesty müssen wir machen, Markus. Das ist unsere Verabredung jetzt.
Bin ich dabei. Also wie gesagt, so ein Wochenendseminar total gerne. So ein 8-Tage-Ding ist für mich zu viel Geld, weil das kostet ja meistens so 2.500 bis 3.000 dann, ne? Und ist meistens auch an irgendwelchen schönen Orten. Da sind wir zu teuer. Aber so ein Wochenendding, das liegt so bei 300-400, glaube ich. Und da bin ich dabei.
Okay, cool. Halten wir im Auge. Ja. Gut, dann gehe ich mit dir zur Radical Honesty. Jetzt hast du mich schon zweimal irgendwo hin entführt. Da muss ich mir noch mal was überlegen, wo ich dich hinschleppe.
Ja.
Okay. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber schön, also interessant.
Geil. Wir lassen ja immer so fließen, ne? So, ne?
Ja, genau.
Ich war auch selber überrascht, dass wir jetzt da landen gerade, ja, wo wir über Glaubenssätze eingestiegen sind, aber es war alles gut.
Ja, genau, also der Glaubenssatz, ich will gerade noch mal so ein bisschen rekapitulieren, also meine Erfahrung war, manche Glaubenssätze sie verändern sich eben nicht, genau, so habe ich es auch gesagt. Aber sie haben nicht mehr so eine starke Wirkung. Und je nach Situation wird er schon mal wieder angeregt, aber ich habe das Gefühl, er greift einfach nicht mehr so. Der ist wie so durchschaut oder so. Ja.
Ja, du hast ein entscheidendes Wort gesagt eben. Du hast gesagt, ist mir bewusster geworden. Ja. Solange Glaubenssätze unbewusst sind, hast du keine Schnitte.
Ja, voll, klar, dann weißt du nicht mal davon. Aber selbst wenn du deine Glaubenssätze kennst, bedeutet das nicht, dass sich irgendwas verändert. Also das Wissen um den Glaubenssatz und das Mitbekommen, dass er gerade wirkt, meine ich, bewirkt keine Veränderung.
Nee, weil viele Menschen machen halt den Fehler, ja, würde es wirklich als einen dummen Fehler benennen, dass sie sich aus der Kenntnis des Glaubenssatzes wie so ein Stück weit verfestigte Identität schaffen. Sie wissen ihren Glaubenssatz und sagen, ja, ich habe ja diesen Glaubenssatz, und tun dann so, als wenn dieser Glaubenssatz in Stein gemeißelt sei. Also das ist praktisch so ein Opferding, ja. Wir tun dann so, als wenn der Glaubenssatz in Stein gemeißelt sei, und glauben dann als nächstes praktisch wieder, dass der Glaubenssatz unveränderlich sei. Ja, so. Und rennen dann damit durch die Gegend, und dann ist kein Wunder, dass nichts passiert.
Ja, oder noch besser, eine noch bessere Strategie ist, mit einem stolzbasierten Glaubenssatz drauf zu reagieren. Also jetzt in dem Beispiel, niemand will mich, kenne ich auch sehr gut von mir, dass ich sage, ich brauche keinen.
Ja, genau. Richtig. Ne? Dann dreht sich das dann eben einfach um. Ne? Ja. Und es geht halt immer darum, ne? Ich meine, das haben wir ja irgendwann in den letzten Folgen mal aufgegriffen, dass wir halt kommunizieren, was da in uns drin ist. Ja? Dass wir den Leuten das sagen, dass wir aufhören, das für uns zu behalten, sondern dass wir einfach unserem Gegenüber sagen, du, in mir ist gerade wieder diese Idee, dass ich viel zu viel für dich bin. Oder wenn es eine Gruppe ist, in mir ist gerade wieder diese Idee, dass ihr mich hier nicht haben wollt. Und wenn ich das benenne, dann hat das Benennen an sich schon mal so eine so eine regulierende Wirkung, weil fast alle, die das tun, machen die Erfahrung, oh, in mir entspannt sich was. Und das noch bevor das Feedback von den anderen kommt. Und dann kommt womöglich noch das Feedback von den anderen und zeigt womöglich, dass dieser Glaubenssatz absoluter Quatsch ist, dass er gar nicht stimmt. Oder vielleicht gibt's irgendjemanden dabei, der sagt, ja, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass du mich ein bisschen nervst gerade, so, okay, aber ich kann da ganz gut mit umgehen. Also ich habe jetzt nicht die Ambition, dich deshalb irgendwie hier aus der Gruppe raushaben zu wollen. Ne? Selbst dann habe ich eine Kontakterfahrung. Und jede Kontakterfahrung, die ich damit mache, ist wie ein Update in meinem Nervensystem. Weil früher war das ja so, dass ich diese positive Kontakterfahrung in meiner Prägezeit nicht gemacht habe, weil ich war ja noch gar nicht so weit, dass ich eine Idee hatte, ey, ja, dann zeige ich mich jetzt mal mit dem, sondern da ist es ja erstmal entstanden. Und das war ja wie eine Wahrheit, wie eine Realität. Und was es einfach braucht, ist, es braucht den Willen, diese Realität zu hinterfragen, aber nicht im stillen Kämmerlein. So funktioniert das nicht. Das kann ich 10 Jahre lang machen, da wird sich gar nichts verändern. Sondern ich muss in die Erfahrung mit den anderen Menschen gehen und ich muss das in Kontakt bringen und dann habe ich die Chance, eine neue Erfahrung zu machen.
Ja, das kann ich gut annehmen und nachvollziehen. Und dann geht es auch um Koregulation, geschieht dann in diesem Zusammenhang, oder? Wenn man sich ehrlich zeigt und mitteilt.
Ich würde das nicht Koregulation nennen.
Okay.
Das ist wirklich schon Heilung. Weil Koregulation ist für mich, ich merke, dass es mir irgendwie schlecht geht, ja, ich bin irgendwie dysreguliert, ich bin aus meinem Stresstoleranzfenster rausgekippt und jetzt bin ich mit einem vertrauten Menschen zusammen und ich sag dem, boah, ich merke gerade, ich bin total gestresst und dieser vertraute Mensch legt jetzt seine Hand auf meine Schulter oder auf mein Knie oder irgend sowas. Und ich kann dann einfach mit diesem Gestresstsein da sein und ich merke einfach, da ist noch ein anderes Nervensystem. Dann ist das eine Koregulation. Das heißt, ich komme wieder ein Stück weit in die Regulation rein. Ich komme wieder in mein Stresstoleranzfenster rein. Aber heilen tut da meiner Ansicht nach erstmal noch nichts.
Ja, okay.
Ja, die Heilung kommt wirklich im Kontakt und in der Offenbarung des sonst niemals Gesagten. Und in der neuen Erfahrung, die damit einhergeht.
Ja. Jetzt möchte ich dir mal aber, weil wir ja über Glaubenssätze auch sprechen wollen oder ich auch ein paar Fragen habe, was deine Meinung dazu ist. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug? Na, den kenne ich zum Beispiel auch. Ich denke, ganz viele Menschen kennen den. Mhm. Bei mir in meinem Fall ist es meistens so, wenn dieser Glaubenssatz stark wirkt, dann gehe ich ins Machen. Dann muss ich ganz viel machen. Dann schalte ich irgendwie auf Angriff halt. Mhm. Ne, das kriegt dann auch so ein bisschen wie so mit Scheuklappen einfach nach vorne und nein, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun. Hat schon ein bisschen was Hysterisches. Mhm. Es ist ich finde es schwierig, diesen Glaubenssatz in Kontakt zu bringen mit jemand. Also nicht weil ich davor scheue, sondern weil ja es ist irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn ich zu dir sage, ey Markus, ich habe das Gefühl, du magst mich nicht, du magst mich gerade nicht haben und möchtest eigentlich lieber gehen. Dann hat es wirklich was mit dir zu tun, ne? Und du kannst mir dann sagen, ey, ne, stimmt nicht oder was auch immer. Wenn ich jetzt aber sage, ey Markus, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug.
Naja, so läuft das ja nicht. Also das, was es in Kontakt zu bringen gilt, ist das, was du kompensatorisch tun möchtest. Und das dann aber zu lassen, sondern nur zu sagen, dass du das gerade tun möchtest. Mhm. Also du könntest dann zum Beispiel sagen, ey Markus, ich merke gerade, dass ich hier voll ins Machen gehen möchte. Ich merke gerade, dass ich die Kontrolle übernehmen möchte. Ich merke gerade, dass ich etwas erreichen möchte. Und ich will dir das sagen, dass ich das gerade in mir bemerke. Und ich meine, wenn es ist jetzt konstruiert, ne, aber ich mache halt ganz oft die Erfahrung, wenn ich solche Dinge in mir in Kontakt bringe, mit einem anderen Menschen, dann verliert das schon an Triebkraft. Ja, dann hört es schon langsam auf, dass ich das wirklich machen möchte. Weil ich einfach schon durch das Benennen wird es schon ruhiger. Und es ist gar nicht davon abhängig, was der andere Mensch jetzt sagt. Ja, also der andere Mensch könnte natürlich jetzt sagen, nein, brauchst du gar nicht und so, ne? Dann sind wir aber mehr wieder so ein bisschen auf diesem, ja, der andere Mensch kümmert sich jetzt um mich und sagt mir, dass das gar nicht notwendig ist und so, ne? Das wäre eher so, dann bin ich wieder klein und der andere ist groß, ne? Also dann habe ich mir praktisch so eine Ersatzmama oder einen Ersatzpapa gesucht. Aber wenn ich damit einfach da sein kann, mit dieser Bewusstheit, dass diese Bewegung gerade in mir drin ist, der Trieb ist sehr stark, dieser Bewegung zu folgen. Oder man könnte auch anders sagen, diese Bewegung auszuagieren, diese Bewegung in die Handlung zu bringen.
Ja, dieser ist Trieb ein, ist sehr stark. Ein Zustand auch im Körper, ne? Also es ist, ne, es ist eine Spannung, die übernimmt, ne? Und dann ist wirklich Alarm angesagt, so. Also es
ja, genau.
Ist nur einfach, oh, jetzt könnte ich aber noch ein bisschen was machen, sondern es ist einfach so, boah, jetzt muss ich liefern irgendwie, jetzt hier das genau. Noch, das muss ich auch noch alles machen und so, ne?
Und wenn das mit Bewusstheit gepaart ist und ich dann die Entscheidung treffe, halt Moment, ich gehe jetzt nicht in die Handlung, sondern ich teile meinem Gegenüber das mit. Ich sag das meinem Gegenüber. Das wäre es einfach mal auszuprobieren, ja. Also ich kann ja nur von meiner Erfahrung sagen. Meine Erfahrung ist, dass das an Kraft verliert. Ich muss dann gar nicht mehr in diese Handlung reingehen.
Ja, weißt du, was interessant ist in dem Zusammenhang, dass dieser Glaubenssatz und diese besondere Auswirkung, wie ich es dir jetzt gerade geschildert habe, in unserer Gesellschaft ziemlich willkommen ist. Weil sie repräsentiert das Leistungsprinzip.
Genau.
Und die Leute, die so ticken, und die sehe ich übrigens überall. Also vielleicht habe ich da so schon so einen Generalverdacht, aber die ganzen erfolgreichen Coaches und Leute, die man im Internet so vorne sieht, ich glaube, die haben alle dieses Ding am Laufen und versuchen, ja, diese kindlichen Muster zu erlösen, indem sie eben praktisch dagegen vorgehen halt. Das Problem ist halt, dass es funktioniert auch ein Stück weit und von der Gesellschaft erstmal sozusagen angesehen und vielleicht auch idealisiert wird.
Ja, da sage ich einfach nur, wie viele von diesen mega erfolgreichen Leuten haben dann irgendwann Herzinfarkte, entwickelten Krebs, haben Rückenleiden, was auch
immer. Burnout, klar. Na klar.
Kaputten Darm, ja, was weiß ich was, ja, so.
Klar.
Und das ist einfach, du sagst, es funktioniert, ja, es funktioniert aber nur auf der Symptomebene und auf der Regulationsebene. Das heißt, ich reguliere mich damit, dass ich in diese Handlungen reingehe und mein System bleibt so stabil. Wichtig wäre, das zu erkennen, dass das ein Kompensationsmechanismus ist, ja. Und wenn ich erkenne, dass es ein Kompensationsmechanismus ist und ich dann, anstatt ihn auszuüben, ihn wirklich in den Kontakt mit einem anderen Menschen bringe, dann komme ich auf einen ganz anderen Zweig. Und dann mache ich vielleicht sogar irgendwann die Erkenntnis, dass das ganze Ding, was ich da am Treiben bin und dieses ganze nach Erfolg streben und höher, schneller, weiter und so, dass das genau das ist, was mich kaputt macht. Und es gibt ja manchmal so Menschen, die sich dann irgendwann so Mitte des Lebens die Frage stellen, ja, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Und irgendwie bin ich unglücklich, ja. Und ne, die kriegen dann mehr so aus dieser spirituellen Perspektive irgendwie nochmal so einen Hauch da rein, dass sie es mal anders machen könnten. Aber das hat natürlich ganz klar auch mit Traumaheilung zu tun.
Ja.
Ne, weil Ich glaube ganz einfach, wenn jemand in seinen Kompensationsmechanismen gefangen ist und ständig am Machen ist, dann ist das immer eine Traumafolge.
Ja. Immer. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ja, man verpasst einen Teil des Lebens, einen Teil der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Seins.
Ja.
Ja, und nichtsdestotrotz, also ich, wie gesagt, ich kenne es von mir, ich kenne diesen Glaubenssatz. Bei mir äußert sich das so und ja, das kann immer mal wieder passieren halt, ne, dass die Maschine anspringt und ich dann losstürme so. Mhm. Dann läuft es halt irgendwie eine Zeit lang und bis ich, ja, weiß ich auch nicht, wie sich's dann, wie ich mich reguliere.
Ja, das ist ja schon die Regulation.
Ist schon die Regulation, ja.
Dass die Maschine anläuft, ist die Regulation. Das ist deine Überlebensstrategie. Für eine Gefahr, die jetzt gar nicht mehr da ist. Aber dein Nervensystem weiß das noch nicht. Ne? Und das ist das Ding. Und deshalb ist ja dieses In-Kontakt-Bringen so wichtig, weil das Nervensystem dann die neue Verschaltung machen kann. Es gibt gar kein Problem. Ich brauche das alles gar nicht. Aber das geht mir nicht mit dem Kopf hier. Das kannst du verstehen, aber wenn du nicht dementsprechend agierst, ja, also indem du es in Kontakt bringst wirklich, sondern indem du immer wieder die gleiche Autobahn befährst, die du immer befahren bist, passiert nichts Neues. So ist das.
Was denkst du, also ich sehe halt, also jetzt in dem Beispiel, was ich gebracht habe, ne, dann ist ja diese Reaktion eine parasympathische, also ne, das Nervensystem mit auf dem parasympathischen Zweig, auf dem
Welche Reaktion meinst du jetzt? Welche Reaktion meinst du? Ich will immer machen.
Die Maschine geht los, ja.
Ja, das ist Sympathikoton, klar.
Sympathikoton.
Ja.
Eine andere Möglichkeit wäre Flucht.
Ne, das ist auch Sympathikoton.
Genau, und das kenne ich auch, das kann auch passieren. Und wenn es parasympathisch eine Überreaktion wäre, dann wäre das ja zum Beispiel eine Reaktion Ohnmacht oder Kollaps. Es geht gar nichts mehr.
Genau.
Weißt du was? Ich frage mich, wieso prägen wir so bestimmte Muster aus? Also warum kollabiert der eine und der andere rennt los und drauf zu und der nächste haut ab? Also warum reagieren wir so, wie wir reagieren?
Da fliegt gerade ein Kampfjet. Hörst du das?
Nee, aber ich habe dich auch ziemlich leise.
Na gut, alles klar. Gut, alles gut. Ich wollte nur wissen,
was ist. Ein gutes Omen, glaube ich.
Er ist aber auch schon fast wieder weg. Kommt nicht so oft vor hier, aber war gerade ziemlich laut. Es gibt eine Reihenfolge, in der das Nervensystem bei Stress reagiert. Ich weiß jetzt nicht so 100%, ob ich die richtig wiedergebe, aber ich versuche es mal so wie ich mir das zusammenreime zu machen. Das erste ist immer, wenn ein Säugetiernervensystem, unser menschliches Nervensystem unter Stress gerät, dann ist das erste immer Bindungsversuch. Wir wollen erstmal gucken, können wir mit irgendjemand in eine Beziehung treten, Bindung treten. Das wäre das Normale, was wir haben. Wenn das nicht funktioniert, dann kann es je nach Situation, kommt als nächstes, dass ich entweder angreife oder dass ich fliehe. Das ist so beides auf der gleichen Ebene. Ja, das hängt natürlich von der Situation ab. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel dafür, aber kannst du es nachvollziehen, dass das auf der gleichen Ebene ist?
Ja, das kann ich. Ja, klar, der Körper wird aktiviert, um zu handeln, entweder um abzuhauen oder eben
ganz
halt.
Genau. Und das ist beides Sympathikoton. Ne? Abhauen ist Sympathikoton, ja, weil ich muss ja rennen, ich muss ja weg, ne, ich muss ja flüchten. Und angreifen ist auch Sympathikoton, ja. Das heißt, ohne Ende wird der Körper mit Hormonen geflutet, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, ja, und dann ist auf einmal eine Kraft zur Verfügung, die sonst nicht zur Verfügung steht. Ja, wir kommen in die Handlungsfähigkeit. So, und wenn aber die Handlungsfähigkeit von äußeren Faktoren nicht zum Erfolg führt, also wenn das gar nicht geht, wenn ich eigentlich gar nicht handeln kann, dann kommt irgendwann der Kollaps, der Shutdown. So, und das ist die Reihenfolge. Und Menschen, die in ihrer Prägezeit erlebt haben, dass weder Flucht noch Angriff funktioniert, die werden dann als nächste Überlebensstrategie in den Shutdown gehen. Und wenn das eben so das prägende Element ist, dann werden die wohl viel eher eine Neigung zur Depression ausprägen, als dass sie zum Beispiel eine Neigung zum Cholerischsein ausprägen. Ja? Choleriker kippen oben raus, Depressive kippen unten raus. Ja. Der Choleriker hat dann eher so gelernt, ah ja, wenn ich halt mit meiner Wut rausgehe, dann komme ich noch am ehesten in Kontakt. Und der Depressive hat gelernt, wenn ich das mache, wenn ich nach vorne gehe und abhauen geht auch nicht, dann droht Lebensgefahr. Na, wir sprachen ja schon darüber, ne, dass für das Kind schon Dinge lebensgefährlich sind, die wir jetzt als Erwachsener gar nicht als lebensgefährlich einstufen würden, aber für das Kind eben schon. Zum Beispiel, wenn sich die Gefahr anbahnt, verlassen zu werden.
Ja. Ja. Also der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, kann also je nach Prägung unterschiedliche Reaktionen hervorrufen.
Ja.
Und ja, es ist, ich bin dann noch so, wie soll ich sagen, auch noch so ein bisschen neugierig, ob es da vielleicht noch mehr zu entdecken gibt. Ne? Also zum Beispiel frage ich mich, ist es vielleicht auch eine philosophische, oder ja gut, es ist auch eine Prägung, ne? Also wie waren die Eltern drauf? Wie haben die sich verhalten, um gut zu sein? Oder wann haben die mich gelobt? Also was war in deren, aus deren Perspektive eben gut? Und in meinem Fall war das Leistung. Und daher, und wahrscheinlich ist es einfach bei ganz vielen Menschen so, ne? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, dass Leistung gelobt wird. Daher kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen einfach genau so vor dieser inneren Überzeugung davonlaufen, ja, dagegen steuern. Ja.
Ja, ja. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen zuletzt, ne? Deshalb erzähle ich ja jetzt nichts Neues, aber schau, wie es bei dir ist. Ne? Ich sag, du hast einen relativ guten Zugang zu deiner Wut. Ja, damit kannst du wunderbar, ne? Und ich glaube, dass die Wut bei dir auch schon so weit integriert ist, dass du die gar nicht mehr brauchst, um da irgendwie rumzubrüllen oder so, sondern du kannst halt einfach deinem Ding nachgehen. Aber du hast einen nicht so guten Zugang. Oder hattest nicht einen so guten Zugang zu deinen weichen Teilen, ja, zu deinem Berührtsein, zu deiner Traurigkeit, ja?
Ja, ich hatte aber auch keinen guten Zugang zu meiner Wut. Also vor 10 Jahren hatte ich überhaupt keinen Zugang zu meiner Wut.
Ja gut, aber guck mal, du siehst einfach, in welcher Reihenfolge baut sich das, ja, ne? Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass du mir mal gesagt hast, dass du nicht die Neigung zur Depression hast. Das kennst du aus deinem Leben gar nicht.
Nö, da hau ich halt vorher ab. Also, ne, also wenn ja, ich merke, genau, es kommt ja, sowas heißt, angeschlichen, da bin ich.
Du haust ab, genau. Das heißt, dein Mechanismus funktioniert. Ich sagte ja, ne, entweder Angriff oder Flucht, ne, das ist halt beides auf der gleichen Ebene und das ist noch auf einer Handlungsebene, wo du noch was tun kannst. Ja. Das Depressive ist noch weit, weit tiefer. Und wenn du jetzt sagst, du bist eben so geprägt worden, dass es um Leistung ging, ne, um gut genug zu sein, hast du Leistung gebracht, ja, das passt ja genau zusammen. Das passt ja genau ins Bild. Hm. Ne, du bist so geprägt. Das heißt, bei dir ist Sympathikus angesagt, ja, Parasympathikus in den traumatisierten Teilen, meine ich jetzt. Ne?
Ja, ja. Ja, ich bin.
Da kommt der Parasympathikus bei dir nicht groß vor, ja. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht immer nur über Parasympathikus sprechen, sondern ein bestimmter Teil im parasympathischen Nervensystem ist das. Ne? Dieser dorsale Teil des Vagus, der dann eben durch eine Überstimulation in den Shutdown geht, ja.
Ja, Frage geklärt. Danke, Markus. Ja. Ich glaube, so können wir es erstmal stehen lassen für diese Folge. Okay. Wir sind jetzt am Ende angekommen, ein wenig drüber auch. Aber das war jetzt richtig und gut und hat Spaß gemacht. Also deswegen werden wir es genauso lassen.
Ja, mir auch.
Gut. Also nochmal vielen Dank an euch auch fürs Zuhören und Zuschauen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne unten in die Kommentarspalte. Wir haben demnächst auch hier Besuch und kommen andere Traumatherapeuten und erzählen von ihrer Praxis und teilen ihr Know-how. Also gerne her mit den Fragen. Meldet euch und dann schauen wir, dass wir alles beantworten. Markus, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag.
Und wünsche ich dir auch, ja.
sehen uns bald.
Trotz Regen draußen. Aber ja. es kann auch mal sehr schön sein. Ich erlebe das heute gerade so eher als so reinigend und entspannend. Das ist schön.
Ja, das ist so ein parasympathisches Wetter.
Genau.
Ja. Wer es genießen kann, für den ist schön, ja.
Ja.
Okay, mein Lieber.
Bye, bye. Happy Day. Happy Day, Raphael.